20, an einem schönen Sommertag im Juli in Hannover ist Paul Stegemann, der Verleger von Schlitters, losgegangen und hat an ein paar Litfaßsäulen Plakate aufgeklebt. Auf den Plakaten waren die 10 Gebote zu lesen, schwarze Letter auf weißem Grund, umrandet mit einem roten Rahmen. Vielleicht war Schlitters sogar dabei, das ist in der Forschung nicht ganz klar. Und eine Woche später geht der Stegemann nochmal los und klebt das Plakat, das Gedicht an wiederum an die Plakate, und zwar an die genau gleiche Stelle, wo vorher die 10 Gebote waren. Und damit war natürlich klar, er suggeriert eine Parallele zwischen der Bibel, den 10 Geboten und Anna Blume. Und der Aufschrei war groß. Die Deutsche Volkszeitung, eher konservative Zeitung, hat geschrieben, das ist eines der widerlichsten Schriftstücke unserer Zeit. Die SPD-nahe, der Volkswillen, eine SPD-nahe Zeitschrift, hat geschrieben, das sind Mistpflanzen, die zertreten werden sollen. Die Bevölkerung ist sich da einig. Also es gab einen Aufschrei, aber die Begeisterung war auch da. Und diese Aktion hat Schlitters und sein Gedicht in sehr, sehr kurzer Zeit sehr berühmt gemacht. Und interessant an der Aktion ist eigentlich, dass die das gemacht haben, was man heute Guerilla-Marketing nennt. Also man kennt das so von Modemarken machen das manchmal, dass man irgendwo was hinklebt, wild wird was plakatiert. Banksy ist eigentlich so berühmt geworden, dass er mal irgendwo was hingetan hat. Und der Mechanismus, der dahinter steht, warum das so gut funktioniert, der ist mittlerweile auch gut verstanden. In der Psychologie untersucht, den nennt man Priming. Die Anbahnung eines Reizes durch einen anderen Reiz. Man kennt das so ein bisschen von so Trailern für Netflix-Serien. Man sieht erstmal irgendwas und weiß gar nicht, man kann das gar nicht einordnen. Und so eine Woche später kommt die Auflösung. Was war das eigentlich? Oder man sieht ein Plakat, zum Beispiel die 10 Gebote, weiß noch gar nicht, was da los ist. Und eine Woche später kommt plötzlich was anderes. Und dieses Priming funktioniert immer so: Die Aufmerksamkeit wird auf einen Reiz gelenkt und der neue Reiz, der dann kommt, wird plötzlich dann da in Verbindung gebracht, bekommt eine neue Bedeutung. In dem Fall war es natürlich der Frevel. Die Leute waren geprimed, darauf ausgerichtet, die 10 Gebote zu sehen. Plötzlich ist da Anna Blume da. Und Schlitters und Stegemann haben viele von solchen Aktionen gemacht. Schlitters ist aber, wie wir schon gerade von Volker gehört haben, ursprünglich oder bei den meisten Menschen eher so als bildender Künstler bekannt. Wir kennen seine Collagen, Assemblagen, wir kennen den Märzbau, obwohl er eigentlich auch ein ganz großer Sprachkünstler war. Er hat ein 5-bändiges Werk hinterlassen, wo er eigentlich alle Sprachgenres bedient: Lyrik, Märchen, Drama, Theater, kunsttheoretische Texte. Und deshalb wollen wir heute Abend so ein bisschen über Schlitters als Sprachkünstler sprechen. Und die Zeit, über die wir reden, habe ich schon gesagt, Anna Blume 1919 geschrieben, 1920 plakatiert. Also es war die Zeit kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs und auch in Deutschland eine ziemlich krasse Zeit.
Ja, Zeit ist das Stichwort. Man braucht sicherlich mehr als ein kurzes Schlaglicht auf die Zeit, um solche innovativen Texte wie die Anna Blume oder vor allem auch die Urlaubssonate verstehen zu können. Denn Schwitters wie auch Merz, Schwitters mit Merz wie auch Dada sind ganz besonders Kind ihrer Zeit. Und ohne die gewaltigen politischen Umbrüche am Ende des Ersten Weltkriegs kaum denkbar. Also die Frage ist, wie macht ein Kurt, Hermann, Karl, Eduard, Julius, Schwitters, so gewaltig waren seine fünf Vornamen tatsächlich, neben seinen Collagen, Assemblagen, seiner Anna Blume, wie macht er das, in welcher Zeit macht er das? Also anfangs, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, ist die Euphorie, wie wir wissen, für den großen Waffengang auch wirklich groß. Ja, man kennt die Bilder der Soldaten, der Waggons mit den Aufschriften, wir sehen uns in Paris und allerlei ähnlich Überschwängliches. Auch große Teile der europäischen Geisteseliten sind vollkommen mitgerissen. Ein Naturereignis, ein Aufbruch, eine Art Katharsis der Völker. Ernst Ludwig Kirchner beispielsweise hier in Berlin schreibt 1915 an einen befreundeten Gönner, bin jetzt bei der Musterung auch Feldartillerie geworden. Er schreibt das ganz stolz und erwartet die Einziehung. Fast zeitgleich entsteht in seinem Schöneberger Atelier das berühmte Selbstporträt als Soldat mit Pickelhaubenhelm. Ein bisschen verwackelt, Sie kennen das vielleicht, ist vielfach abgebildet. Das zeigt ihn stolz posierend, das Zigarettchen lässig in der Hand, den Betrachter mit festem Blick fixierend. Wenige Wochen später wird er seinen ersten Nervenzusammenbruch erleiden, von dem er sich nicht mehr erholt. Ab da sind dann Morphium, Veronal und Absinth seine ständigen Begleiter. Die italienischen Futuristen und Marinetti ästhetisieren die Geschwindigkeit, die Simultanität, die Gewalt und den Krieg. Für sie ist die Hygiene der Welt, der Krieg als Hygiene der Welt zu begrüßen. Was macht der Kreis um den blauen Reiter? Das Interesse für Frankreich ist erst groß. Man fährt nach Paris, Franz Marc trifft Delaunay und andere Malerkollegen, lässt sich die Fensterbilder zeigen. Der Fürst von Cana, so nennt ihn Else Lasker-Schüler, liebevoll in ihren Briefen, fällt 1916 im März auf den Killing Fields von Verdun. 1914, zwei Jahre zuvor, stirbt der junge August Macke in der Champagne. Wer jetzt noch lebt, liegt sich in den Schützengräben lauernd gegenüber. Neben dem maschinellen Töten auf Distanz im großen und größten Stil wird in den Gräben gekämpft. Mit Keulen, Dolchen und anderen Waffen ganz archaisch im Nahkampf. Über den Feldern weht Gas. Es wird verletzt, getötet und gestorben. Der Krieg erreicht in all seinen Facetten ein nicht gekanntes Maß an Grausamkeit. Die Opferzahlen gehen in die Millionen, in den Städten wird gehungert. Dazu kommen Kriegsversehrte aller Art, Stotterer, Amputierte, Prothesenmenschen, Dixmite, Discard-Spieler. Sie kennen es vielleicht aus der Nationalgalerie, 1995 durch glückliche Fügung erworben für Berlin, ein Jahrhundertbild. In die Städte fluten nach der Demobilisierung des Heeres 1918 tausende Soldaten zurück, traumatisiert und gewaltbereit. Eine unglaubliche Verrohung der Gesellschaft hält Einzug, die Hemmschwelle zur Gewalt, auch zur äußersten, sinkt. Vor diesem Hintergrund, dieser Katastrophe, des Zusammenbruchs, entsteht einerseits tiefes Misstrauen in die Tradition, andererseits ein Rückfall in den Nationalismus. Der Versailler Vertrag wird als Diktat, als Schandfrieden empfunden. Es gibt keine Perspektive mehr in der moralischen Welt. Die Religionen zeigen Risse, dazu kommt die Inflation. Groteske Bilder entstehen. Der Prothesenmensch stellt sich mit Hilfe modernster Technik, Prothesen, an modernen Maschinen neue Prothesen her. Absurd, aber eine Lebensrealität dieser Zeit. Der Berliner Kunstkritiker und Publizist, der große Adolf Behne, konstatiert, Dada zeigt die Welt 1920. Viele werden sagen, so scheußlich war sie selbst 1920 nicht. Es ist so, der Mensch ist eine Maschine, Kultur sind die Fetzen, die Bildung Dünkel, der Geist ist Brutalität, der Durchschnitt ist Dummheit und Herr das Militär. Was macht eigentlich Herr Schwitters in dieser Zeit? Der Pazifist Schwitters, während des Krieges dienstuntauglich, arbeitet in den Wölfler Eisenwerken als technischer Zeichner und wird später etwas im Scherz sagen, ich habe mich dem Vaterland und der Kunstgeschichte durch Tapferkeit im Vaterland erhalten. Vielleicht nicht die schlechteste Entscheidung. Und dann passieren wunderliche Dinge in Hannover.
Ja, genau. Dann kommt die Anna Blum. Dichtet. Achso, verzeihung. Genau, er dichtet Schwitters Anna Blum und die.
Hören wir uns jetzt mal ganz kurz. Das ist ganz kurz, das ist ein O-Ton, das ist einer von zwei Tonaufnahmen, wegen der wir Schwitters Stimme tatsächlich überhaupt nur kennen im Original.
Kurt Schwitter spricht sein Gedicht an Anna Blume. O du, Geliebte meiner 27 Stimme, ich liebe dir. Du deiner, dich, dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig nicht dir her. Er ist du ungezähltes Frauenzimmer. Du bist du. Die Menschen sagen, du wärst. Lass sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm steht. Du trägst den Hut auf deinen Füßen und wanderst auf die Hände. Auf den Händen wanderst du. Hallo, deine roten Kleider in weiße Falten verdeckt. Rot lieb ich Anna Blume, rot lieb ich dir. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du mir, wir. Das gehört beiläufig in die kalte Blume. Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Menschen? Preisfrage. Erstens, Anna Blume hat einen Vogel. Zweitens, Anna Blume ist rot. Drittens, welche Farbe hat der Vogel? Blau ist die Farbe deines gelben Haares. Rot ist das Gehirn deines grünen Vogels. Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, du liebes grünes Tier, ich liebe dich. Du deiner, dich, dir, ich, dir, du, mir, wir. Das gehört beiläufig in die Blutenkiste. Anna Blume, Anna, eine Name, ich träufte deinen Namen, dein Name tropft wie weiße Rinderfleisch. Weißt du es, Anna, weißt du es schon, man kann dich auch von hinten lesen. Und du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne, A-N-N-A, Rinderfleisch, Träufel, streicheln über meine Rücken, Anna Blume, du tropfest dir. Ich liebe dir.
Anna Blume ist inzwischen in über 100 Sprachen übersetzt worden. Es steht in fast allen Lyrik-Anthologien, die man so findet. Es gibt Lyrik-Experten, die sagen, es ist das schönste Liebesgedicht deutscher Sprache. Natürlich ist es auch lustig, es ist ein Nonsense-Gedicht auf den ersten Blick. Aber ich glaube, auf den zweiten Blick steckt noch mehr dahinter. Das Gedicht verhandelt eigentlich ein sehr altes Thema der Kulturgeschichte, nämlich die Frage, ob man Wirklichkeit repräsentieren kann. Also die Frage, wofür stehen die Worte eigentlich? Wie haben die Worte woher bekommen Worte ihren Sinn? Der Literaturwissenschaftler Dietrich Schwanitz, der dieses tolle Buch Bildung geschrieben hat, hat das mal sehr schön beschrieben, hat gesagt, wodurch zeichnet sich eigentlich die Moderne und vor allem die Postmoderne aus? Er sagt, naja, die naturalistische Kunst, das war wie so ein Finger, da hat man auch Sachen gezeigt. Man hat die Welt repräsentiert, dargestellt in Worten und in Bildern, den Finger auch etwas gezeigt. Und die Moderne, und vor allem auch die Postmoderne, ist charakterisiert dadurch, dass man mit einem zweiten Finger auf den ersten Finger zeigt. Also man zeigt plötzlich auf das Zeigen, man thematisiert das Repräsentieren der Welt, das Zeigen der Welt. Und da gibt es in dem Gedicht ziemlich viele Anhaltspunkte, ich glaube ein Schlüssel, um das Gedicht sozusagen zu dechiffrieren, ist diese Wortfolge A-N-N-A, Anna. Anna ist als Wortfolge eigentlich ein Chiasmus, also A-N-N-A ist eine Spiegelung in der Mitte, A-N-N-A, so wie A-B-B-A ist eine eine Lyriktheorie, wie man sagen, eine Kreuzform, eine chiastische Form. Und diese Form wiederholt sich im Gedicht in sehr vielen Varianten. Du bist, bist du. Du wanderst auf die Hände, auf den Händen wanderst du. Ich dir, du mir. Also Schwitters spielt mit dieser Form ANNA auch in dem ganzen Gedicht. Und ein zweites Thema, was er immer wieder verhandelt, ist diese Frage, geht es jetzt gerade um die Welt oder wie gesagt nur um die Worte, mit der wir über die Welt reden. Also dieser eine schöne Satz, Rinderteil, Teufel streicheln über deinen Rücken. Da denkt man erst, das müsste ja streichelnd heißen, auf eine streichelnde Weise. Aber die Idee dahinter ist, dass der Rinderteig das Wort streicheln ergibt. Also der Rinderteig streichelt den Rücken, indem er sich formt zu dem Wort streicheln. Das Wort entsteht sozusagen geformt aus Rinderteig. In einer der Ausgaben ist streicheln deshalb auch extra in Blockbuchstaben geschrieben. Und klar zu machen, das Wort wird hier geformt durch den Teig. Und auch Anna, du bist die schönste, du bist die herrlichste von hinten wie von vorne. Ja, auf das Wort bezogen, ANNA ist klar. ANNA ist von hinten wie von vorne gelesen, gleich schön. Jetzt wieder das Spiel, die Person Anna, über die er natürlich auch spricht, jetzt geht es wieder über die Person. Wenn man da sagt, du bist von hinten genauso schön wie von vorne, hat das natürlich dann eine etwas andere Bedeutung. Und dieses Spielen mit diesen Ebenen ist auch ein Thema, was in der modernen, interessanterweise in der modernen Mathematik und der modernen Philosophie ein so wichtiges Thema ist, nämlich diese Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache. Die Sprache, mit der wir über Dinge reden und die Sprache, mit der wir über die Sprache selber reden. Und diesen Unterschied sich klar zu machen, schönes Beispiel, was man nehmen kann, ist Berlin, ist die Hauptstadt von Deutschland, da rede ich über die Stadt aus Backstein und Beton. Wenn ich sage, Berlin hat 6 Buchstaben, rede ich über das Wort Berlin. Rede ich nicht über die Stadt, sondern über das Wort. Und diese zwei Ebenen auseinanderzuhalten, denkt man, das ist ja total klar, dass es zwei verschiedene Dinge sind, aber das wurde nicht auseinandergehalten. Und in der Mathematik, also das Problem der kantorschen Mengenlehre zum Beispiel, das Bertrand Russell, der Philosoph, aufgedeckt hat in seinem Principia Mathematica, der Unvollständigkeitssatz von Gödel, der Wahrheitsbegriff von Tarski, dass man alles wichtige Entdeckungen in der Logik und Mathematik so zwischen 1910 und 1930, alle drei, verhandeln genau dieses Thema, man muss das auseinanderhalten, sonst entstehen Widersprüche, unauflösbare Widersprüche. Und Schwitters hat eigentlich diesen Gedanken schon antizipiert und genau verwendet, um den Leser zu verwirren. Und jetzt gibt es noch eine Lesart, die interessant ist. Spengemann, ein Publizist und Freund von Schwitters, hat gesagt, lest Anna Blume, spiegelt euch darin, also der hat auch erkannt, das geht um diese Spiegelung und erkennt eure eigene Zerrüttung. Also der liest das sogar politisch als einen Kommentar vielleicht auch zum Ersten Weltkrieg und zu der Zeit der Umbrüche, ein Gedicht, wo die Worte keinen Sinn mehr haben und wo die alte Gewissheit, dass die Worte für etwas stehen, plötzlich aufgelöst ist. Man weiß gar nicht mehr, geht es jetzt um das Wort, geht es um die Sache, geht es um den Namen Anna, geht es um die Person Anna, ist dann auch Ausdruck einer Zeit der Zerrüttung, ja? Ein Gedicht, das auch die Zerrüttung selber thematisiert.
Ja, und es ist auch interessant, einfach sich nochmal zu überlegen, wer war Schwitters, wo kommt der her, dieses Phänomen Schwitters. Schwitters gehört ja zu keiner Gruppe, die Berliner Dadaisten haben ihn zurückgewiesen, das ist eine lange Geschichte, das würde hier heute den Rahmen sprengen. Schwitters ist in Hannover verwurzelt, er ist Hannoveraner und mit dieser Stadt untrennbar verbunden. Er ist dort geboren, aufgewachsen, im bürgerlichen Rahmen, dort sozialisiert. Also was macht Hannover am Ende des Ersten Weltkriegs aus? Wodurch zeichnet sich diese Stadt aus? Hannover zeichnet sich dadurch aus, dass es sich durch nichts auszeichnet. Wir dürfen das sagen, wir sind beide gebürtige Hannoveraner, uns steht das in gewisser Weise zu. Hannover ist Mittelstadt, Verkehrsknotenpunkt in den 20er Jahren, Stadt der Schieber und kleinen Diebe, die um den Bahnhof herum Reisende ausnehmen. Hamanns Aktionsgebiet war der Bahnhof und seine Opfer waren vielfach Durchreisende. Das sieht Schwitters ganz ähnlich, diese leichte Form der Kritik, wenn er seine Heimatstadt 1920 folgendes literarisches Denkmal setzt. Die Hannoveraner sind Bewohner einer Stadt, einer Großstadt. Hundekrankheiten bekommt der Hannoveraner nie. Hannovers Rathaus gehört den Hannoveranern und das ist doch wohl eine berechtigte Forderung. Der Unterschied zwischen Hannover und Anna Blume ist der, dass man Anna von hinten und von vorne lesen kann, Hannover dagegen am besten nur von vorne. Liest man Hannover aber von hinten, so ergibt sich die Zusammenstellung dreier Worte re von nah. Das Wort re kann man verschieden übersetzen, rückwärts oder zurück. Ich schlage die Übersetzung rückwärts vor. Dann ergibt sich also aus der Übersetzung des Wortes Hannover von hinten rückwärts von nah. Und das stimmt insofern, als dann die Übersetzung des Wortes Hannover von vorn lauten würde. Anna Blum, vorwärts nach weit. Das heißt also, Hannover strebt vorwärts und zwar ins Unermessliche. Anna Blume hingegen ist von hinten wie von vorne A-N-N-A. Hunde bitte an die Leine zu führen. Schwitters veröffentlicht das im Sturm in Berlin übrigens in der Zeit. Damit legt Schwitters im zweiten Teil dieses Textes, der scheinbar dem Baedeker entsprungen zu sein scheint, den Fokus auf das Fortschrittliche, das Neue, das Hannover eben auch bot. Hannover zählt um 1920 zu den aufstrebenden Großstädten des Reiches. Es hat eine moderne Wirtschaft mit Unternehmen wie Continental, den Pelikanwerken oder der Herbalsen-Keksfabrik. Es gehört zu den 5 wichtigsten Industriestädten, um genau zu sein. Die Deutsche Grammophon des Hannoveraner Erfinders Emil Berliner produziert hier die ersten Schallplatten, also Grammophonplatten. Seit der Gründerzeit hat sich die Bevölkerung in etwa vervierfacht. Die Kästner-Gesellschaft wird 1916 mitten im Ersten Weltkrieg gegründet als Gegengewicht zum traditionellen Kunstverein. Hier zeigt man die modernsten Positionen der Zeit in Kunst und Literatur. Es gibt Ausstellungen von Paul Klee, von Willem Lehmbruck, Jawlensky, Campendonk, Lesungen von Franz Werfel, Eselasker Schüler, Bilder von Nolde, Pechstein, dem russischen Konstruktivisten Elisitsky. Volker besitzt die wunderbare Mappe Sieg über die Sonne, die wir vor kurzem hier sehen konnten, in einer anderen Veranstaltung. Ausstellung von Moholy, Hans Arp, Dix, Ringelnatz, Walter Ruttmanns Berlin, Symphonie der Großstadt wird gezeigt. Feininger, Schlemmer, Picasso, die Liste ist endlos. Daneben gibt es die Galerie des Herbert von Gavens-Gavensburg, eher eine Privatsammlung mit Salon. Hier gibt es, was die Ausstellungstätigkeiten angeht, ein extremes Crossover. Neben Bilder von Paula Modersohn, Nolde, Kandinsky, den neuesten Assemblagen von Ivan Kunin, Laszlo Molinaches Bilder, gibt es Hauptwerke von Chagall oder Deutschland, ein Wintermärchen von George Grosz an der Wand zu sehen. Daneben der hannoversche Art Brütkünstler, der Lilliput Rousseau, Wilhelm Groß. Es gibt Vorträge, Schwitters zelebriert hier seine Märzabende mehrfach. Karl Einstein hält Lesungen über die sogenannte Negerkunst. Hans Prinzhorn, der berühmte Arzt aus Heidelberg, spricht über die Kunst der Geisteskranken. Sein Werk Bildnerei der Geisteskranken ist Standardwerk der Avantgarde in der Zeit. Im Provinzialmuseum, das so provinziell gar nicht ist, kann man den Dreiklang von Rudolf Belling sehen. In Berlin gibt es seit 1924 einen Guss in der Nationalgalerie. Dorner ist es auch, der das Kabinett der Abstrakten durch Elisitsky entwerfen lässt, das es mittlerweile wieder in einer Rekonstruktion gibt. Also für diejenigen unter Ihnen, die das noch nicht gesehen haben, das ist ein Raum, der mit Lamellenwänden ausgestattet ist. Die Lamellen sind zweifarbig gefasst, weiß und grau, und genau auf der Schnittstelle schwarz, was dazu führt, dass wenn man direkt vor dem Kunstwerk steht, also die Kunstwerke sind auf die Lamellenwände gehängt, den Eindruck hat, man hat einen schwarzen Hintergrund. Wenn der Betrachter seine Position leicht wechselt, wird sie entsprechend grau oder weiß. Zusätzlich gibt es beweglich Elemente, die veränderbar sind, sodass der Raum eine extreme Dynamik entwickelt. Was völlig Einzigartiges in der Zeit. Alfred Barr, der Gründungsdirektor des Museum of Modern Art, der Hannover besucht in der Zeit, wird später sagen, das ist der beeindruckendste Raum, den er je gesehen hat in dieser Zeit in Europa. Was gibt es noch in der Stadt? Dorner, der Besagte, kauft die ersten Mondrian-Bilder und Malevich-Bilder für ein deutsches Museum. Es gibt zahlreiche Unterstützer in Industrie und in den Museen. Dazu gehört der Paul-Erich Küppers, der Leiter der Kästner Gesellschaft. Die Künstler werden unterstützt durch Ankäufe oder Aufträge. Das ist also der geistige Humus, auf dem die Märzpflanze Kurt Schwitters zu wachsen beginnt. Jetzt die Frage an dich, war er ein Spießer oder ein Kleinbürger, was die Berliner ihm vorwarfen? Wie würdest du das sehen?
Ja, das wird immer wieder gesagt. Ich habe irgendwo mal eine Einführung Schwitters gelesen, da stand er als der Nachzügler der Avantgarde. Und eigentlich zu seinen Lebzeiten hat er diesen Feind und Kollegen Richard Hülsenbeck, und Hülsenbeck mochte Schwitters nicht und hat gesagt, das ist ein hochbegabter Kleinbürger, der mit so Kasserollgeruch mal daherkommt und dem deutschen Wald entgegenschreitet. Dieses Thema, dass Schwitters eigentlich so ein Spießer war, so der kleinbürgerliche Niedermeier-Künstler, das hält sich eigentlich bis heute, ist aber in meinen Augen überhaupt nicht durch sein Werk gedeckt, im Gegenteil. Es hat wahrscheinlich so ein bisschen was mit seinem Habitus zu tun, aber wenn man sich klar macht, was zeichnet eigentlich den Kleinbürger auf, ja, aus? Der Kleinbürger denkt sehr konventionell, in einem engen Rahmen, er ist autoritätenhörig, ordnet sich einer bestimmten Gruppe zu, und Adorno hat das ganz schön geschrieben in seinen Schriften zum autoritären Charakter, wo er sich gefragt hat, wie waren eigentlich die Menschen in der Weimarer Zeit, die später dann die Faschisten geworden sind. Welche Eigenschaften hatten die eigentlich? Woran kann man die eigentlich erkennen? Und er sagt, naja, das sind die, die, wie gesagt, sie hassen Regelbrecher, sie wollen klare Grenzen haben, klare Konventionen, sie verachten eigentlich auch Humor, sind humorbefreit, sie mögen keine Ironie, sie mögen auch keine Kreativität. Und wenn man das so als Charakteristikum nimmt und Schwitters jetzt dagegen stellt, wird einem klar, Schwitters war genau das Gegenteil von all dem. Einmal war er überhaupt nicht kollektivistisch, er war ein Hyperindividualist. Also er hat eine Ein-Mann-Kunstbewegung gegründet, Märzkunst, hat nur er gemacht. Er hat sich keiner anderen Gruppe, also er war so individualistisch, dass er noch nicht mal in einer anderen Kunstgruppe dabei sein wollte. Er hat sehr stark gearbeitet mit Ironie und Humor, mit Nonsense, hat eigentlich alles ironisiert und nicht ernst genommen. Und wie Volker schon angekündigt hat, er hat auch diese Idee des Gesamtkunstwerkes gehabt. Also er wollte die Genre, die Grenzen zwischen den Genres auflösen. Er hat in vielen Texten gesagt, ich habe Bilder geschaffen, die auch plötzlich reliefartig dreidimensional wurden. Ich habe Texte geschrieben und die Texte sind plötzlich aber auch Texte, die wiederum eine grafische Anordnung haben, also auch als Grafik funktioniert haben. In seinen Collagen finden wir Teile von Wörtern, also in der bildenden Kunst tauchen plötzlich Wörter auf, Klang und bildende Kunst wird verbunden. Also dieses Auflösen der Kunstgrenzen, diese Idee auch, ich würde fast sagen, die Erweiterung des Kunstbegriffs geht eigentlich auf Schwitters zurück zu einem Zeitpunkt, wo man sagen muss, Beuys hat damals noch buchstäblich in den Kinderschuhen gesteckt, hatte er schon diese Idee, den Kunstbegriff unglaublich weit zu fassen. Und all diese Merkmale, die ich genannt habe, also eben Nonsense und dieses Spiel mit Wahrheit, Mehrdeutigkeit, also keine klaren Grenzen haben, ist eigentlich ein typisches Merkmal für moderne Kunst. Ich nenne das Progressivitätsmarker, weil das genau der Gegenentwurf ist eigentlich zu diesem strengen, rigiden, nationalistisch Rechten. Also Schwitters war nicht politisch, wie sie, was Hülsenbeck ihm vorgeworfen hat, in diesem Partei, also sozusagen in diesem kritischen Sinne, so wie Gross vielleicht politisch war, dass er die Parteipolitik kritisiert hat oder tagesaktuell in dem er hat gesagt, der Künstler darf nur für sich Künstler sein, der ist weder Proletarier noch Bourgeois, der muss Kunst für die Kunst machen, aber er war in gewisser Weise sozialkritisch, also politisch in einem weiteren Sinne, weil er sich genau gegen diese die strengen Religionsvorstellungen, Schriften, die Sexualmoral, den Kadavergehorsam, die militärischen Geist der Weimarer Zeit gewandt hat durch seine Art, wie er Kunst gemacht hat. Also deshalb war er der große Individualist der Avantgarde und nicht der Kleinbürger.
Wie er Kunst gemacht hat, das bringt uns ein bisschen genau zu dieser Frage. Wie hat er denn Kunst gemacht? Wie ging er vor? Wie arbeitet er? Was ich spannend finde, ist, dass bei all den Leistungen, die Schwitters auf so vielen Gebieten hervorgebracht hat, er nicht im tieferen Sinne der Erfinder ist, sondern mehr der Finder, der Vorgegebenes aufnimmt, durch Veränderung perfektioniert und ständig transformiert. Also das kann man, wenn man mal sich die zur Collage, hier beispielsweise ein Original, das ist eine Lithografie von Schwitters mit Collage-Elementen versehen, also im weiteren Sinne tatsächlich eine Original-Collage von ihm. Aber Schwitters ist ja nicht der Entdecker dieser Kunstform. Das sind die Pariser Kubisten, das sind Braque und Picasso, die anfangen, Sie wissen das, aus dem Bestreben heraus, ein Wirklichkeitselement in die Bilder zu bringen, die Wirklichkeit nicht nur imitieren wollen, sondern jetzt tatsächlich einführen, also die berühmten Zeitungsausschnitte, die dann auf einmal neben der kubistisch zerlegten Gitarre und dem Weinglas Eingang finden. Ja, Schwitters hat also fast immer Vorläufer, führt die Collage dann aber zu einer Perfektion, die kaum je wieder erreicht worden ist. Er entformelt, er fragmentiert, er wertet vor allem die Materialien um, also indem er sie aus dem Fundkontext löst und neu kontextualisiert. Und gleichzeitig, also es ist im Grunde eine Grenzerfahrung, denn die Materialien, also hier kann man es nicht so gut sehen, aber wenn er so Alltagsgegenstände nimmt, auf denen vielleicht Reste von Typo oder so noch zu sehen sind, dann gibt es ja immer einen Verweis auf den Lebenskontext, aus dem sie eigentlich gerade entnommen sind. In der Lautdichtung ist es ebenso, Philipp wird dann später zur Urlautsonate noch was sagen, aber trotzdem erstmal im Vorgriff, Schwitters ist nicht der Erste, der sowas macht. Hausmann entwickelt die Idee um 1918 rum, aber Schwitters ist dann eben der eine 40-minütige Sonate daraus formt. Auch überhaupt der Anstoß, sich mit Dichtung und Sprachkunst zu beschäftigen, kommt von woanders. Schwitters ist in Berlin im Kreis der Sturmgalerie von Herbert Walden und trifft da auf Rudolf Blümmer, ein begnadet guter Rezitator und Sprachkünstler. Und Schwitters hatte sein Buch Der Geist des Kubismus und die Künste, und in diesem Buch gibt es eine interessante Stelle, die hat er unterstrichen. Da sagt er, Dichtung ist die Zusammensetzung von Worten, die untereinander in künstlerischer Beziehung stehen. Dichtung ist Wortkomposition. Sie kann mit Logik und Grammatik im Einklang stehen, muss sie aber nicht. Notwendig sind nur die rhythmenschaffenden künstlerischen Beziehungen. Also da ist der Gedanke schon in der Luft. Schwitters greift ihn auf und fängt an, damit zu arbeiten. Die extremste Form der Umwandlung, der Transformation, ist eigentlich das Ready-Made. Also eine Adaption allein durch Erklärung, durch Deklaration. Ganz schön sind die vier Zeilen. Nie hat der Glanz der Farben halbblinden Blick gefrommt. Im Paradies muss darben, wer nicht gekränzt schon kommt. Klingt sehr nach Schwitters, ist er aber nicht. Sondern ein gewisser Dr. Gustav Fitzer, sicher ein viertklassiger Kalenderversdichter der Zeit. Wie auch immer, Schwitters findet das und baut das ab da ein in seine Märzabende, und zwar unverändert. Er tut quasi so, als ob das sein Werk wäre, und es geht so weit, dass er sich dann irgendwann selbst Gustav Fitzer nennt, also selbst den Namen adaptierte. Ja. Oder schön ist auch der Satz, was man kaut, wird Brei. Absolut sublim, ich glaube, dem kann niemand hier widersprechen. Das ist das Werk seines dreijährigen Sohnes Ernst Schwitters. Ja. Mein Sohn, der ist jetzt 2,5, der würde da, glaube ich, auch zustimmen. So, ganz schön ist es, selbst in der Auseinandersetzung braucht Schwitters erst den Impuls, auf den er dann reagiert. Eine sehr schöne Geschichte, die sich hier in der Gegend abspielt um 1919, ist, Schwitters ist mit Hans Arp unterwegs und möchte den Maler George Gross kennenlernen. Und besucht ihn daraufhin in seinem Atelier in der Nassauischen Straße 4, das gibt es übrigens noch im Hinterhaus, im Gartenhaus. Und die beiden klingeln bei Gross an der Tür, Gross öffnet, sichtlich erbost, und sagt, ich bin nicht George Gross und knallt ihm die Tür vor der Nase zu. Schwitters schon fast auf dem Treppenabsatz, kehrt nochmal um, klingelt erneut. Gross sichtlich wutschnaubend, noch wütender als beim ersten Mal. Schwitters sagt ganz schnell, und ich bin nicht Kurt Schwitters, dreht sich um und verschwindet. Ja. Also es ist, von Gross geht die verbale Attacke auf, Schwitters nimmt sie auf, spiegelt sie, verfremdet sie und der Wortwitz ist auf seiner Seite. Schwitters steigt als Sieger aus dem Ring. Der Wortboxer Kurt Schwitters siegt über den gerne auch mal in der Realität die Fäuste schwingenden und ab 1930 einen geladenen Revolver mit sich tragenden George Gross. Ja, nur mal so. Wie war Schwitters im Vortrag? Wir haben ja eben ein bisschen was gehört, aber wie war er im Sinne von, welche Wirkung erzielte er? Dazu zwei, ich finde, zauberhafte Begebenheiten, überliefert von Hans Richter, mit dem er befreundet war. 1922 in Karl-Peter Röhls, dem konstruktivistischen Maler in Weimar, in Karl-Peter Röhls Atelier. Plötzlich ging die Tür auf und ein baumlanger Kerl trat ins Zimmer. Vorn und hinten hatte er eine riesen Mappe, die mit Bindfäden über beide Schultern befestigt war. Ein Sandwichmann. Ohne ein Wort zu sagen, ohne Begrüßung an irgendjemand, griff er in die vordere Mappe und holte einen etwa 50 cm großen quadratischen Karton heraus, auf dem der Buchstabe W aufgemalt war. Und dann ging es los. Ws in allen Tonarten und Stärken, vom Säuseln bis zum Elefantentrompeten. Ungefähr 10 Minuten lang. Mir blieb der Atem stehen. Wer war das? Was wollte der? Dann brach es plötzlich ab und er stellte sich, als sei nichts geschehen, mit korrektester Grenadiersverbeugung jedem einzelnen Anwesenden vor. Kurt Schwitters. Die zweite Begebenheit, dann etwas später, circa um 1925, bei der Verlegerin Kiepenheuer in Potsdam. Eingeladen waren eine Menge pensionierter Generäle und Honoratioren des alten Preußens. Schwitters mit seinen 2 Metern aufrecht auf dem Podium stehend begann die Ursonate mit Zischen, Brüllen, wir werden die gleich noch hören, Krähen vor einem Publikum, das völlig unerfahren war in allem Neuen. Zuerst war es völlig konsterniert, wie unter einem psychologischen Granatenschock. Nach 2 Minuten verlor sich der Schock rasch. Für eine weitere halbe Minute hielt der Respekt vor Frau Kiepenheuers anständigem Haus irgendwelche Reaktionen und Proteste in Bann. Aber diese Zurückhaltung akkumulierte nur innere Spannung. Ich sah mit Entzücken, wie 2 Generäle die Lippen aufeinander pressten, um nicht zu lachen, wie ihre Gesichter über den hohen Stehkragen erst rot, dann leicht blau wurden. Und dann geschah plötzlich das, sie platzten vor Lachen, eine Orgie des Gelächters. Eine atomische Explosion. Das alles störte aber Kurt Schwitters keineswegs, noch hinderte es ihn am Vortrag. Er schaltete seine trainierte Stimme auf Stufe 10 um, die den Wirbelsturm im Publikum übertönte, sodass der zu einer Begleitmusik seiner Ursonate wird. Das heißt, er antizipiert in gewisser Weise die Reaktion des Publikums und ist darauf gefasst, daraus wieder etwas zu formen. Und das, was du vorhin angedeutet hast am Anfang, ist eben auch mitentscheidend, nämlich dieser Kontrast zwischen seiner äußeren Erscheinung, das steigert eben nochmal die Wirkung. Dann Schwitters kam immer korrekt gekleidet, fast bürgerlich, bieder gekleidet zu seinen Vorträgen. Also wäre er in so Fantasiekostümen aufgetreten, wie vielleicht die Zürcher Dadaisten. Man kennt das Foto Hugo Ball in dieser Rolle. Dann wären die Leute in gewisser Weise vorbereitet gewesen, was dann nun kommt. Aber er kam eben im Anzug und Krawatte. Und dann war der Schock umso größer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Ursonate und hören da mal rein. Das ist auch Schwitters selbst.
Guck, Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Urlauten.
Ich könnte das stundenlang hören, aber jetzt, Philipp, ich glaube, du scharst schon so ein bisschen mit den Hufen.
Ja, die Ursonate, die Sonate Urlaub basiert, ist auch etwas Gefundenes und nicht Erfundenes. Also wie Thomas schon angedeutet hat, Schwitters hat da eine Lautfolge oder ein Lautgedicht zum Anlass genommen von Raoul Hausmann, das Fünfte heißt, von 1918. Und der war mit seiner Schwitters und seiner Frau Helmer, mit Raoul Hausmann und Hanna Höch auf einer Reise über Dresden nach Prag. Und Raoul Hausmann hat da in Prag dieses Gedicht vorgetragen. Und dann hat Schwitters auch immer so eine Art Ohrwurm bekommen und hat auf der Rückfahrt nur noch diese Laute von sich gegeben. Ist durch den Zug gelaufen, hat überall seine Analyme Aufkleber, also Werbeaufkleber, der hat immer überall in die Abteile geklebt und immer mit diesen Worten experimentiert. Raoul Hausmann hat dann sehr viel später in seinem Tagebuch notiert, kann ich mal kurz vorlesen, er ließ den ganzen Tag nicht locker, es wurde ein bisschen viel. Also höflich ausdrücklich, er hat wahnsinnig genervt damit. Und hat dann daraus diese Ursonate komponiert. Und das Interessante bei der Ursonate ist, das ist schon wieder, liegt die Ursonate auf so einem Grenzgebiet. Die hat vier Teile, hat also so eine klassische Sonatenform, besteht aber natürlich, wie wir gehört haben, jetzt überhaupt nicht aus irgendwelchen Melodien, sondern aus diesen Lauten. Es sind aber jetzt auch nicht nur irgendwelche Urlaute, die er davon sich stößt, sondern es ist schon rhythmisch und klanglich angeordnet und systematisiert. Und auch da ist es wieder so, das Material ist zu einem Teil, sind es wirklich Laute, also noch nicht mal mehr Phoneme, wie man in der Linguistik sagt, also sozusagen Laute, die einen Bedeutungsunterschied machen, so wie bei Hand und Wand, sondern wirklich nur noch Laute, die gar keiner Sprache mehr zugeordnet sind. Auf der einen Seite, aber immer mal wieder tauchen da auch Wörter auf. Er hat da Rakete gesagt, also man könnte auch Rakete das so lesen. Also einzelne Wörter, die noch eine Bedeutung haben, vielleicht für sich genommen, wieder neben den reinen Klängen. Und da gibt es eine interessante Parallele in meinen Augen zu seinen Assemblagen. Also die Collagen-Assemblagen sind ja auch oft zusammengeklebt gewesen aus allem, was er so gefunden hat. Papierschnipsel, Stoffreste, Farbe war auch noch dazwischen, Holzstückchen, alles was so, Fahrkarten, was so rum
Knochen.
Knochenstücke, alles was er gefunden hat, hat er zusammengestellt und einiges auch da hat eine gewisse Bedeutung noch gehabt. Da konnte man auch so einen Textteil lesen, anderes war einfach nur für sich da. Und auch die Assemblagen haben wiederum diese Vagheit, diese unscharfe Grenze, die sind eigentlich relativ flach, aber sind weder zweidimensional noch dreidimensional, sind eigentlich zweieinhalbdimensional. Sie liegen so ein bisschen auf der Grenze zwischen einem Gemälde, was von seiner Natur aus zweidimensional ist, und einer raumgreifenden dreidimensionalen Skulptur. Und genau in der Mitte zwischen den Dimensionen. Und so ein bisschen so ähnlich auch bei seinen Klangcollagen, kann man schon fast sagen. Und das Interessante ist, das hat ja Thomas schon angedeutet, Schwitters war der Finder und der Sammler. Fast alle oder vieles, was er benutzt hat, kam woanders her. Also die Ursonate kam von diesem Lautgedicht. An Anna Blume, kann man vielleicht auch dazu sagen, hat er irgendwo auf so einer Holztafel gelesen, da stand: Anna Blume hat einen Vogel. Und so ist er darauf gekommen, darüber jetzt ein Gedicht zu machen. Das taucht dann auch als Zeile in dem Gedicht auf. Also ein Baustein des Gedichts hat er irgendwo anders gefunden. Ich meine, Märzkunst kommt von Kommerz und Privatbank, ist auch rausgeschnitten worden, kommt woanders her, aber er hatte sich dann sozusagen einverleibt und Und es ist auch klar, es ist immer auch dieses ironische, alberne Nonsens-Element, das bleibt auch drin. Schwitters hat dazu was gesagt, hat gesagt, für ihn ist es wichtig, dass nicht nur die Zeichen und das, was Bedeutung hat, nebeneinander steht, sondern er hat auch gesagt, alles, was er macht, hat immer ein Element des Unsinns. Warum? Weil er Mitleid mit dem Unsinn hat. Der Unsinn ist zu selten bisher in der Kunstgeschichte verwendet worden. Und weil er Mitleid hat, hat er gesagt, verwendet er ein bisschen mehr von dem Unsinn. Er hat den Unsinn sozusagen emanzipiert, könnte man sagen.
Ja, Unsinn ist so ein ganz klein wenig auch das Stichwort für die letzte Arbeit von Schwitters, die große Revolution in Refon oder auch bekannt als Franz Müllers Drahtfrühling. Die Sache hat erschreckenderweise eine Aktualität, fast eine Tagesaktualität. Deswegen, bevor ich die wunderbare Version von Otto Sander, einen Teil daraus vorspiele, einfach mal so als Bild des Brandenburger Tor. Sie haben es vielleicht gesehen, aber stellen Sie sich nochmal vor, militante Verschwörungsgegner, Impfgegner, Reichskriegsflaggen, Slogans, wir sind das Volk, ganz liebevoll gebastelte Pappschilder mit einem Q für die QAnon-Bewegung, Tamara Kirschbaum, die im zivilen Leben Heilpraktikerin ist und Klangschalentherapie anbietet, Michael Wendler, seit heute auch mit dabei, der eine flammende Rede hält. Ja. Nur mal, um ein kleines Bild zu erzeugen. Und jetzt kommt Otto Sander mit dem...
Plötzlich sagte Alvis Eisenstiel: Ihr Leute, hört auf mich. Seht diesen Mann an. Dieser Mann fordert euch heraus. Dieser Mann, der hier steht, steht hier. Dieser Mann fordert euch heraus. Dieser Mann, der hier steht, dieser Mann fordert euch heraus. Dieser Mann steht hier. Der Mann, der euch herausfordert, steht hier. Der Mann, der hier steht, fordert euch heraus. Der Mann, der hier steht, steht hier. Der Mann, der euch herausfordert, fordert euch heraus. Das kommt aber einer Herausforderung gleich. Oder denkt ihr etwa, der Mann stände hier bloß zum Spaß? Oh nein, zum Spaß steht niemand nirgends. Dieser Mann hat eine Absicht, wenn er hier steht. Seht ihn an, wie er hier steht. So steht keiner ohne Absicht. Aber was wird seine Absicht sein? Oh, ihr einfältigen Toren, ihr könnt natürlich den Schwindel nicht durchschauen. Aber ich weiß, welche Absicht er hat. Ich kenne diese Art Menschen. Der Mann ist ein Verführer des Volkes. Bravo, jubelte die Menge. Du bist belogen, Volk. Du wirst belogen, Volk. Dein Los ist Lüge. Bravo, jubelte die Menge. Ich aber sage euch die Wahrheit, der Mann ist ein Verführer. Wer aber euch verführt, beleidigt euch. Ein Volk darf sich aber nicht beleidigen lassen. Ein Volk, das Ehre hat zu beleidigen, kommt aber einer Majestätsbeleidigung gleich. Ein beleidigtes Volk, das Ehre hat, muss handeln. Männer von Refon, habt ihr Ehre? Dann handelt, handelt, handelt. Wenn ihr nicht handelt, beschämt euch dieser Mann. Bravo, jubelte die Menge. Der Mann hat euch schon beschämt. Der Mann ist ein Beschämer. Ein Beschämer ist ein Dorn im Auge des Volkes. Wollt ihr einen Dorn in eurem Auge dulden, Männer von Refon? Balken im Auge kann man haben, Balken darf man im Auge haben, denn Balken sind gesetzlich erlaubt, Dornen aber nicht. Balken machen den Menschen sehend, dass er die Splitter im Auge des Nächsten erkennt, Dornen aber schmerzen und machen die Menschen blind. Dieser Mann ist kein Balken, dieser Mann ist ein Dorn. Bravo, jubelte die Menge. Wisst ihr, was man mit einem Dorn im Auge tut? Bravo, übereiferte sich die Menge. In diesem Augenblick wurde der Redner unterbrochen. In der Luft fuhr ein mit vier Ponys bespannter Leiterwagen in Form eines Regenschirms vorbei, auf dem in feuriger Schrift mit nur großen Buchstaben der Name Pra zu lesen war. Der Name hatte überhaupt nur Anfangsbuchstaben. Der Autor verrät, dass es eine Vorahnung war, welche vier Ponys bestückt mit einem Leiterwagen gleich einem Kanonenrohr durch die Luft sauste. Einer sagte: Das hat der Autor gemacht, denn das passt nicht hierher. Und damit war die ganze Stimmung für die große Rede Alvis Eisenstiels aus.
Pra ist übrigens eine Referenz an seinen Freund, an Hans Arp, wieder von hinten gelesen. Ja, Franz Müllers Drahtfrühling. Franz Müller, was macht er? Der steht einfach so in der Gegend rum und versucht, da stehen zu bleiben und zu sein, wie er ist, und verursacht damit eine Revolution in Refon, wie wir gerade gehört haben. Er provoziert die Leute, weil sein Dastehen keine Motivation hat. Er geht nicht auf Fragen ein, auf Beschimpfungen, Denunziationen, Beleidigungen. Er ist, wie er ist, und wird für sein So-Sein und sein Dasein, Dastehen angefeindet. Schwitters stellt hier aufs Äußerste getrieben die Eskalation der Volksmeinung dar. Es ist natürlich sehr autobiografisch, dieser Text, weil ihm das mehrfach und immer wieder eben auch so passiert ist. Also er hat auch Zuspruch gehabt aus seiner Holland-Dada-Tour. In der Vitrine gibt es das Original Märzheft und dahinter hängt 1923 das Original Plakat, was man sonst vielleicht aus der Berlinischen Galerie kennt. Und da hat er wirklich in einer Art Interaktion mit dem Publikum auch tolle Momente erlebt. Aber ansonsten wurde er auch manchmal bis aufs Äußerste angefeindet, mit gar nicht so freundlichen Reaktionen. Ja, musste sich auch manchmal durch Flucht retten. Ja. ja. Schwitters. Verschwörungstheoretische Situation. Na, ich meine, im Moment haben wir selbst die Situation, dass der Präsident einer etwas größeren Demokratie mehr oder weniger seine gesamte Präsidentschaft auf der Suggestion aufbaut, über ein tieferes Spezialwissen zu verfügen, das er von Zeit zu Zeit und auch nur dosiert in die Welt entlässt. Ich finde, das macht es doch, der Text ist 120 Jahre alt, relativ zeitaktuell. Vielleicht zum Schluss nochmal Hans Richter über Schwitters. So, das ist vielleicht ein ganz guter Ausklang. Schwitters Kunst und Leben waren ein lebendiges Epos. Es passierte unaufhörlich etwas Dramatisches. Die Kämpfe um Troja können nicht abwechslungsreicher gewesen sein als ein Tag im Leben des Kurt Schwitters. Wenn er nicht dichtete, klebte er Collagen. Wenn er nicht klebte, baute er an seiner Märzsäule, dem Märzbau. Hier sehen wir eine Hommage der amerikanischen Künstlerin Jack Ox aus Volkers Sammlung, die den Märzbau zitiert in der Arbeit. Wusch er seine Füße im gleichen Wasser wie seine Meerschweinchen oder wärmte den Kleistertopf im Bett, fütterte die Schildkröte in der seltener benutzten Badewanne, deklamierte, zeichnete, druckte, zerschnitt Zeitschriften, empfing Freunde, verlegte Merz, die Zeitschrift, die Sie da sehen, schrieb Briefe, liebte, lud Freunde ein zu sehr sparsamen Mittagessen. Und zwischen all diesen vergaß er nie, wo er ging und stand und Weggeworfenes aufzuheben und in seinen Taschen zu verstauen. All das mit der Wachheit und des Instinktes und einer Intensität, die nie nachließ.
Genau, und in seinem Märzheft, Veilchenheft von 1932, hat er unseren Salon, den wir jetzt hier gerade haben, vorhergesehen. Da schreibt er nämlich, ich zitiere, meine Zeit wird kommen, das weiß ich, und dann werden später dieselben Kritiker schreiben, die ihn damals kritisiert haben, wie dumm waren doch früher die Menschen, als sie Schwitters nicht erkannten. Hingegen, wie gescheit sind wir, dass wir ihn jetzt erkennen. Und dann denkt er Schwitters weiter und denkt sich so, vielleicht ist das so, dass die Kritiker in der Zukunft auch nicht so schlau sind. Und dann sagt er, er möchte jetzt keine Menschen in der Zukunft beleidigen, die ja noch gar nicht geboren sind. Aber er gibt uns den Rat mit auf den Weg, versucht, die wichtigen Künstler eurer Zeit zu erkennen.
Vielen Dank. Danke.
Stellen und alles Mögliche machen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Wein und ein paar Brezeln mit Butter. Alles gut. Aber es war ein wunderschöner Abend. Ich danke euch.
Ist ja immer noch.
Er kennt ja jetzt auch. Und hier gibt es auch ein Buch, das er für seine Schwitters-Ausstellung gemacht hat. Das kann er, hat er da hingelegt, das kann er da.
Ja, die Idee ist, das ist eine Publikation, die wir letztes Jahr anlässlich der Schwitters-Ausstellung, es gab eine große Schwitters-Ausstellung, gemacht haben mit verschiedenen Texten. Zum Beispiel Ralf Burmeister von der Berlinischen Galerie hat da einen wunderbaren Text geschrieben Und der Erlös würde der Monika mit ihrem Projekt für lernbenachteiligte Kinder zur Verfügung kommen. Das ist so ein bisschen die Idee. Das kostet 40 Euro. Das ist eine ausgewachsene, schöne Schwitters-Publikation. Und das ist so in drei Sätzen die Idee hinter diesem Buch. Silke. So gut kommt. Ja, ich habe dich angeguckt, deswegen. Genau, Silke hat dieses Projekt hier in Berlin, ne? Ja.
Nee. Ich habe andere Projekte.
Genau. Ja, gerne Fragen, Ergänzungen.
Ich würde gerne nochmal die Sinfonie.
Ja, in der langen Fassung.
In der langen Fassung. Also, wo kann man die denn hören?
Naja, es gibt tatsächlich, das war so ein bisschen ein technisches Problem der Zeit, mit dem Schwitters immer zu kämpfen hatte, weil die Schellackplatten, meine ich, in der Zeit nur 3 Minuten 30 oder so fassten. Schwitters war auch ein bisschen Opfer seines Geizes, ja, also der war immer sehr, sehr, sehr ökonomisch auch unterwegs und hatte eigentlich von seinen Subskribenten schon das ganze Geld eingesammelt für die Platte, die war geplant als Reihe in seiner Märzhefte-Reihe, hat aber dummerweise nie geliefert. Ja? Jedenfalls, es ist nicht überliefert, dass er das gemacht hat. Und es gibt eine Aufnahme, die wir gerade gehört haben, die ist im Südfunk in Stuttgart entstanden, Anfang der 30er Jahre. Und da gibt es aber wirklich nur zwei Exemplare, eins im Sprengelmuseum, im Nachlass von Kurt Schwitters und ein weiteres, was ich in der Schweiz gefunden hatte, aber ansonsten hat er kaum Verbreitung gefunden, weil er an diesen technischen Grenzen gescheitert war und sein Sohn Ernst Schwitters hat dann Mitte der 40er Jahre in London, in der Lord's Gallery, dann das tatsächlich das erste Mal komplett performt. Das ist aber auch wieder eine skurrile Geschichte, weil diese Aufnahme, die galt jahrzehntelang als Kurt Schwitters, weil die sich stimmlich scheinbar so ähnlich sind. Und Ernst Schwitters hat es nie aufgelöst, dass es gar nicht sein Vater ist. Also da jagt eine Schrulligkeit die nächste.
Und ich auch noch eine ein. Ja. Es gibt eine Aufnahme mit Vogelstimmen.
Sie ist auch gut.
Ein Scherz. Und zwar, das ist eine wirklich sehr kuriose Geschichte. Es gab einen Berliner Aktionskünstler, ich weiß leider jetzt gerade den Namen nicht mehr. Der ist nach Norwegen gegangen, auf den Spuren von Schwitters, in ein Dorf, wo Schwitters gelebt hat. Hat da unter anderem auch Kunstwerke gefunden in irgendeinem Schuppen, die dann so halb verrottet schon waren. Und dann ist dem aufgefallen, der war sehr musikalisch, dass die Stare, die dort leben, so Teil der Ursonate pfeifen. Und diese Laute so nachmachen. Dann hat er die Vogelstimmen aufgenommen und hat daraus eine CD gemacht. Und es muss so gewesen sein, dass Schwitters das offenbar da vorgetragen hat. Er muss das
im Freien
geübt haben und vorgetragen haben. Die Starke haben das irgendwie aufgenommen und auch weitergegeben über die Generation. Und dann hat dieser Künstler dann die CD veröffentlicht und dann kam das
Er hat mit der GEMA Probleme gekriegt.
Er hat mit der GEMA Probleme gekriegt, weil er nicht die Urheberrechte hatte. Dann gab es einen Rechtsstreit, der dann aber so gelöst wurde, dass es jetzt nicht ein Originalzitat ist, für das man der GEMA Gebühr zahlen müssen, sondern dass es nur Naturgeräusche
sind. Ja. Das hätte ihm in der Tat gefallen.
Trink mal Wein, würde ich sagen.
Gläser an die Wand. Gerne. Ach so, auch fast nicht.